Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Nachhaltigkeit? Dieses Wort kannten wir damals gar nicht. Für uns war das einfach Leben. Wir haben gebacken mit dem, was da war, aus der Region, vom Bauern, vom Metzger im Ort. Es gab keine langen Wege, keine Abfälle. Man hat verwertet, was gut war, und man hat es so gemacht, dass es morgen auch noch funktioniert. Wenn heute alle von Nachhaltigkeit reden, dann muss ich schmunzeln. Wir haben es nicht benannt, wir haben es einfach getan. Vielleicht ist das der Unterschied. Früher war es gesunder Menschenverstand. Heute ist es ein Ziel auf einer Agenda. Aber am Ende geht's doch immer um das Gleiche. Verantwortung. Für die Tiere, für die Menschen. Und für das, was bleibt.
Heute ist ein ganz heißes Thema. Ein sehr aktuelles Thema. Thema Nachhaltigkeit. Nach einer Definition aus dem Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung von 1987, das ist die heutige Grundlage aller Nachhaltigkeitsstrategien von der UN bis zur EU und den nationalen Nachhaltigkeitszielen, steht dort eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Ist das nur ein Marketingbegriff für Bubeck? Ganz wichtig, ja. Im Rahmen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen gibt es 17 globale Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten SDGs, die bis 2030 umgesetzt werden sollen, in sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Ein Beispiel aus der Petfood-Branche. In einem Nachhaltigkeitsbericht heißt es, dass bis 2030 mindestens 70% der Rohstoffe aus der regionalen Umgebung bis zu 700 Kilometer bezogen werden sollen. Und auf nationaler Ebene in Deutschland formulierte die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie unter anderem Ziele wie Anteile ökologischer Inhalte, die natürlich auch die Firma Bubeck interessiert. Ist Nachhaltigkeit nur ein Begriff für Bubeck, weil es in ist? Oder macht ihr es, Gina und Kai, die nämlich jetzt auch mit dabei sind? Hallo ihr beiden.
Guten Tag. Guten Morgen.
Weil es nämlich sonst gar nicht zu Bubeck passen würde. Weil es, glaube ich, ganz einfach in der Bubeck-DNA liegt. Nämlich mit Ressourcen sparsam umzugehen, deswegen auch Backöfen. Denn schon 1983, als der Robert Bubeck Hundekuchen buk, galt das Prinzip nichts verschwenden, alles verwerten. Und damals gab es, glaube ich, gar keine Nachhaltigkeit, oder?
Ich darf dich noch mal kurz korrigieren. 1983, es war 1893.
Entschuldigung, 1893.
Und ein schöner Zahlendreher.
Genau, ein Wegstammverbuchsler. Aber ihr schreit es ja nicht raus, ne? Aber es ist auf eurer Homepage und in allen euren Produkten ja nun mal gegenwärtig.
Ja, wie ich gerne sage, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber das, ja, so wie du sagst, das kommt ja von ganz weit unten. Also wir haben Nachhaltigkeit nicht gelernt, weil es ein Buzzword ist, was wir irgendwo auf die Homepage schreiben, sondern das ist in der DNA. Wir kommen aus einer Zeit und wir haben Hundekuchen backen gelernt in einer Zeit, in der Rohstoffe und vor allem Energie was ganz, ganz Wertvolles waren. Also wir müssen uns die industrielle Revolution, die damals 1850, 1800, kurz vor 1900 war, da waren Energie und die Herstellung von Energie, ja, noch was, eine Ressource, die man nicht einfach nur hatte wie heute.
Und das mit den 700 Kilometern hat der Bubeck damals auch schon umgesetzt, weil er hatte ja nur Pferdekutschen, die ihm seine Rohstoffe angeliefert haben.
Also da 700 Kilometer, ich glaube eine große Speditionslizenz waren 70 Kilometer.
Ja, aber das ist ja das heutige Ziel, 700 Kilometer. Wir sind ja ein bisschen weiter gewachsen. Wir haben ja schnellere Autos, wir haben Flugzeuge, wir haben Schiffe und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, damals ist es ja auch so gewesen, man konnte gar nicht verschwenderisch mit den vorhandenen Produkten umgehen. Es war ja nichts, was man lange haltbar machen konnte. Es war ja nichts da, was eventuell ja nicht nachhaltig sein konnte. Es wurde ja alles sofort verwendet.
Es gab keinen Kühlschrank, es gab keine, also wir müssen uns das vergegenwärtigen. Alles, was wir heute als selbstverständlich hinnehmen, gab es nicht. Und daraus musste man dann ein gesundes Produkt fertigen. Und aus der Zeit kommen wir und mit dem Gedanken wurden wir, bin ich aufgewachsen. Der gute alte schwäbische Grundsatz, dass man mit Energie sorgsam umgeht. Das ist das, was bei uns in der DNA drin ist. Und wir kommen aus der Zeit, wo man mit Energie, sei es die elektrische Energie, sei es die Backöfen, sorgsam umgeht. Deshalb sind wir dabei geblieben und das Backergebnis ist auch das Gleiche, dass wir mit Backöfen und nicht mit einem Netzbandofen, wo ich 30 Meter Energie im Prinzip auch, ja, ich strahle sie ja auch woanders ab. Das heißt, die meisten sind in einer Zeit groß geworden, wo Energie nichts gekostet hat und Energie der billigste Rohstoff war.
Wobei Netzbandöfen sind ja in der herkömmlichen Industrie immer noch gang und gäbe, oder?
Ja, weil sie einfach, weil alle aus der Zeit kommen, in der, wie gesagt, Energie der billigste Rohstoff war, muss man ja auch sehen. Und da konnte man auch Wärmeenergie, ob da jetzt ein Verlust drin war oder nicht, war egal. Ich glaube,
bis zu 30% ist der Wärmeverlust bei diesen Netzbandöfen, weil die sind ja seitlich offen. Das heißt, wahnsinnig viel Wärme strömt einfach aus und wird gar nicht fürs Produkt mitverwendet.
Werden die mit Gas befeuert oder mit Holzkohle?
Die meisten werden, ja, wäre schön, aber das meiste ist Gas, natürlich. Gas ist das Einfachste, mit denen du diese Öfen befeuern kannst.
Ihr hattet vorhin eingangs, das war im Vorgespräch, das leider die Zuhörer nicht gehört haben, deswegen nehmen wir es jetzt mit rein. Habt ihr auch etwas gesagt, Gina, das hattest du erwähnt, mit den Öfen, was ein sehr wichtiger Faktor ist, den ich nicht wusste. Erzähl das mal bitte.
Genau, wir, kleine Anekdote vorher, als wir hier unser Haus renoviert haben, mussten wir ja auch in puncto Nachhaltigkeit etwas nachhalten, dass wir da was tun. Und dann haben wir uns einen wasserführenden Holzofen eingebaut, der uns tatsächlich vom Gas relativ autark machen kann, wenn wir kräftig schüren. Der erwärmt dann das Wasser in seiner Wassertasche und das warme Wasser fließt dann durch die Heizung. Wir brauchen noch ein bisschen Strom, damit die Pumpe funktioniert. Deswegen haben wir jetzt auch Photovoltaik auf dem Dach, dass uns da nichts passieren kann. Denn ohne Strom, ohne Pumpe wird das warme Wasser nicht weitergeleitet. Riesenproblem. Muss man heute machen, wenn man ein altes Haus renoviert, haben wir gemacht. Und unsere Nachbarin hat sich dann beschwert, dass aus unserem Schornstein immer so ein ekelhafter Rauch Geruch rauskommt. Und bei ihr passiert es nicht. Sie heizt sauber. Die hat uralte Nachtspeicheröfen in ihrem Haus. Das wussten wir. Auf die Frage, woher denn der Strom kommt. Also da gab es noch ein paar Kilometer weiter hier von Heilbronn, Neckarwestheim, ein großes Atomkraftwerk, hat sie dann einfach ausgeblendet.
Und vor allem
sauberer Strom aus der Steckdose, keine Emissionen aus dem direkt benachbarten Schornstein, aber also wir können von hier den Schornstein sehen, von einem wesentlich größeren Schornstein.
Und vor allem noch aus dem Kohlekraftwerk, das auch noch bei uns in Heilbronn steht. Also da wird mit Kohle Energie erzeugt.
Wir dürfen es einfach nicht verleugnen. Jeder, der herstellt in der Industrie, auch bei uns, wir brauchen Energie. Unsere Öfen laufen mit Erdöl. Das können wir nicht verleugnen. Wir wissen, dass in der Branche auch mit Elektroöfen geheizt wird. Jetzt haben wir da halt ein Problem. Auch diese Elektroöfen sind vermeintlich sauber auf den ersten Blick, aber es entsteht ein ganz unliebsames Nebenprodukt, und zwar ist es Thermoöl. Und ja, man müsste mal so einen sauberen Elektroofenproduzenten fragen, was er denn mit seinem Thermoöl am Ende macht. Das ist nämlich extremst schwer zu entsorgen. Das ist unfassbarer Sondermüll. Was ist jetzt besser, mit Erdöl zu heizen oder vermeintlich sauber mit Strom, und am Schluss kommt was raus, wo ich nicht weiß, wo ich es entsorgen soll.
Und die Entsorgung ist auch nicht nicht so, also die muss man auch tun, weil Thermoöl verliert an Elastizität, wenn man das Ding länger benutzt. Also man muss es auch wechseln, regelmäßig wechseln. Was mich auch noch ein bisschen gestört hat, ich habe dann ein Heizhaus, in dem ich das Thermoöl dann erhitzen müsste mit irgendwas. Elektro, was weiß ich, dann muss ich das warme Thermoöl dann bis zu den Öfen transportieren. Schon wieder ein möglicher Verlust von Energie, die ich vorher einsetzen musste. Und dann verliert es an Elastizität. Dann muss ich das ganze Thermoöl irgendwann in dem ganzen Kreislauf wechseln. Und wohin mit dem Öl? Das ist auch noch eine ungeklärte. Also Elektroöfen, wir gucken uns alles immer an und wir gucken uns jede Neuerung an, die noch effizienter ist, die noch ein bisschen besser ist. Aber ich glaube, aus einem Liter Öl kriegen wir in der Form, wie wir es gestalten, mit den Öfen, die wir umbauen, das beste Ergebnis hin, was sich auch zeigt an den schieren Zahlen. Und das ist das, was mich erschreckt hat, weil vor Jahren wurde ich mal von einem guten Freund von uns gefragt, wie viel Energie musst du einsetzen, um 100 Kilo... Darf ich den Namen
wissen?
Nein, sage ich nicht. Der weiß ganz genau, wer er ist, wenn er es hört. Wurde ich gefragt, wie viel Energie setzt du eigentlich pro 100 Kilo? Das ist ja eine Zahl, die in der Branche kursiert. Wie viel Energie setze ich da ein? Und dann kam heraus, dass ich nur ein Drittel der Energie des gesamten Betriebes einsetzt, die er braucht, nur für die Produktion. Da ist Lager, da ist das sind die Verwaltungsgebäude gar nicht drin. Und bei uns ist alles mit drin und ich verbrauche nur ein Drittel der Energie. Das hat mich überrascht, aber das hat gezeigt, dass wir, da wir unsere ganzen Maschinen, alles, was wir machen, so sorgsam mit den, auch mit Motoren, mit den eingesetzten Motoren, die wir benutzen, so gut übersetzen, dass wir das meiste aus der Energie herausbekommen. Und das hat mich dann wieder bestätigt in meinem Weg. Ich möchte so nachhaltig wie möglich sein, aus dem Grund der Natur so viel zu nehmen, wie ich benötige, um zu leben, aber nicht mehr. Und da kommen natürlich dann die Sachen wie heraus, wie wir sie auch leben, indem dass wir das so effizient einsetzen und pro Kilo so wenig wie möglich Energie eingesetzt wird.
Muss ich mir dann vorstellen, dass ihr im gebackenen Prozess günstiger produziert als das extrudierte?
Ja. Also rein die Energie, reine Energiekosten sind die eingesetzten Energiekosten sind günstiger wie das, was wir haben. Deshalb wäre mein Armageddon, in dem dass ich nachhaltig bin und wenig Energie verbrauche und diejenigen, die viel Energie verbrauchen, dann noch gefördert werden mit Subventionen. Das wäre mein Armageddon, dass ich so energieeffizient bin, dass die Regierung sagt, ach, du verbrauchst wenig Energie, aber die brauchen mehr Energie, also gebe ich denen noch was.
Nee, eigentlich wäre es ja schöner, wenn du dafür eine Belohnung bekommst. Denn aus das, dieser Situation.
In dem, genau, das wäre in diesem Leben passiert das nicht. Also das kann ich mir schwerlich vorstellen, dass jemand herkommt und sagt, super toll, wie du das machst. Und dafür kriegst du auch noch eine Belohnung. Nein, du wirst eigentlich dann noch wahrscheinlich, so wie es die jetzige Lage ist, sehe ich das schon vor mir, dass wir dann die noch subventionieren, die mit der Energie nicht so haushalten. Und das Krasse an der ganzen Geschichte, das muss ich auch immer wieder sagen, dafür produzieren wir, das haben wir schon in mehreren Podcasts vorher ja besprochen, immer noch eine der gesündesten Arten her. Also wir setzen wenig Energie ein und kriegen dadurch auch noch ein gesundes Produkt raus. Erstaunlich.
Ja, jetzt gehen wir mal zu dem gesunden Produkt. Das war jetzt so der Herstellungsfaktor und es ist sehr interessant, das auch so zu hören. Vor allen Dingen auch den Unterschied. Ich finde das schon wichtig, dass man das auch mal dementsprechend ja auch erzählt von eurer Seite aus, wie viel ihr dort auch darauf achtet, dass ihr mit einer guten Nachhaltigkeit auch was die Energie angeht, umgeht. Das Gleiche habt ihr aber auch in eurer Verpackung, ja, designtechnisch und so weiter. Das sind ja immer wieder Sachen, wo ihr sehr stark auch auf Karton geht. Ihr nennt das ja anders. Ihr sprecht es anders aus. Das ist aber das Gleiche. Bei uns ist es ein Karton. Bei euch ist es ein?
Eine Schachtel.
Nee, nein, du sagst das noch mal, das Wort.
Jetzt bringst du mich draus. Was für ein Wort meinst du?
Sag du mal Karton.
Karton.
Siehst du? Das hört sich anders an.
Kartonage.
Kartonage ist in Ordnung.
Aber ja, also die Kartonage, das ist auch ein Thema, was mich aber, du hast gerade eben nochmal ein Nachhaltigkeitsziel formuliert von den 700 Kilometern.
Ja.
Auch das ist in unserer DNA, was ich immer wieder betone, dass wir nur Rohstoffe einsetzen, die auch in Europa wachsen. Hm. Ich werde jetzt nicht nur aus Deutschland die Rohstoffe beziehen können, vor allem beim Pferd. Wir haben ziemlich wenig Schlachttiere, die Schlachtpferde. Die Schlachtung in Deutschland ist sehr gering. Deshalb schaffe ich es nicht. Aber da die Franzosen, Italiener und die Polen noch gerne Pferdefleisch essen, kriegen wir das aus diesen Ländern. Was wir gar nicht möchten, sind Exoten wie Strauß, was es in der Branche gibt und. Da gibt es ja Beispiele.
Eine Kundin auf einer letzten Messe hatte gemeint, sie sei auf Zebra-Süßkartoffeldiät mit ihrem Hund. Okay. Also auch Zebra werden wir zukünftig nicht ins Sortiment aufnehmen, genauso wenig wie Känguru. Und was ist denn für Exoten? Ja,
Süßkartoffeln, wir können auch bei den pflanzlichen bleiben, Süßkartoffel, Tapioca, sind wir nicht, unbedingt ein Land oder in Europa wird nicht so viel angebaut. Also wenn es das gibt, können wir das gerne tun.
Aber fassen wir es zusammen. In welchem Umkreis, sagen wir mal kilometertechnisch, kauft ihr eure Rohware ein?
Also die 700 Kilometer, da kommen wir relativ gut mit hin. Also Pferd am Ende von Polen, da wird es ein bisschen schwierig.
Lamm, wenn möglich, aus Irland.
Ja. Das sind die
Iren sehr gut. Okay, 700 Kilometer.
Mehr 700 Kilometer weiter.
Ja.
Aber wenn du wenn wir rein Getreide nehmen, da schaffen wir es mit einem Umkreis von, ich sag mal, 100 Kilometer. Bei der Kartoffel, die mehr in Norddeutschland produziert wird, das, was wir brauchen, also eher aus deiner Ecke da oben, dann kommen wir an die 700 Kilometer ran. Alles andere ist ziemlich regional. Also auch die Gemüsesorten, die werden alle bei uns hier angebaut. Das sind alles über die französische Grenze. Da hat es sehr viele unter in der Rheinebene werden sehr viele unserer Gemüsesorten angebaut, die wir beziehen. Auch da haben wir sehr kurze Wege. Darauf
man darf legen ja nicht viel Wert. Man darf ja auch eins nicht vergessen, ihr kommt ja eigentlich auch familientechnisch aus der Landwirtschaft. Das ist ja für euch, eigentlich liegt es auch da in der DNA von der Firma Nagel. genau, Familiennagel. Die
Familiennagel. Familiennagel. Familiennagel sind ja, ist bäuerliche Landwirtschaft. Das habe ich auch lernen am Anfang müssen. Und im Nachhinein bin ich dankbar, das erlernen zu dürfen, den landwirtschaftlichen Betrieb mit meinem Großvater zu führen. Ist eine Erfahrung, die unglaublich ist, etwas anzubauen und dann auch das Ergebnis zu ernten. Auch da sehr nachhaltig. Ich musste noch auf dem Acker hacken, um Unkraut zu jäten. Und das mit ein paar Hektar, da stehst du schon ein paar Tage da und hackst da die Rüben, anstatt sie zu spritzen.
Aber es ist unfassbar, wie du dich gehalten hast, wenn man dich jetzt mal rein optisch sehen würde, dass du das noch gemacht hast. Denn ich stelle mir das vor, weißt du, so in entsprechenden typischen bäuerlicher Kleidung mit der Hacke über der Schulter stehst du auf dem Feld und hackst das Unkraut. Da denkt man sich eigentlich so zurück, auch ins 18. Jahrhundert. Nein, du siehst etwas jünger aus.
Aber Zuckerrüben werden heute noch gehackt. Also
ja, nimm mal viel. Ja.
Aber okay, komm mal zurück zu, wie heißt das, wie hieß das Wort nochmal? Du hast das so schön anders ausgesprochen als ich, mit dem K vorneweg.
Der Kardon.
Der Kardon.
Genau. Der Kardon. Das ist ja auch ein Grund, warum eure Produkte so typisch auch diese Farbe haben, auch dieses Designtechnische. Ne? Das hat ja irgendwo alles so mit dem Karton zu tun, also mit dem Karton oder den Karton oder wie auch immer, ist egal wie. Eure Verpackung, ich nenne sie mal so. Ja, da habt ihr sehr viel Karton drin, das ist Nachhaltigkeit und ihr benutzt auch natürlich ab und zu mal, ja, ihr müsst auch ein bisschen Plastik nehmen. Wie verhält sich das?
Genau. Also das Plastik ist ein notwendiges Übel, um das Produkt haltbar zu machen und auch eine Vorgabe, dass man alles in Plastik verpacken soll. Die Zeiten ändern sich jetzt ein bisschen, aber es war eine ganze Zeit gegeben, dass es in eine Plastikverpackung musste. Und auch da war für uns das Ziel, keine Kartonage zu verwenden, die nicht aus Frischfasern, sondern eine Kartonage, die wo das Plastik dran geschweißt ist, so dass du es nicht mehr trennen kannst. Deshalb findet man bei uns immer Kartonage und den Plastikbeutel, den wir brauchen aus den vielen gesetzlichen Vorgaben. Den kann man ganz leicht voneinander trennen und auch getrennt entsorgen. Das war für mich das entscheidende Kriterium. Aber
warum,
so,
warum, dass Karton? Warum Karton?
Karton ist für mich ein sehr natürliche Verpackungsart. Man kann sie leicht entsorgen, man kann sie gut recyceln. Wenn wir wenig, deshalb die reduzierten Farben, die wir haben, der braune Karton, der auch gerne mal ein bisschen gewitzelt wird, dass wir da nicht auf leuchtende Farben setzen, sondern eher so reduziert sind. Da musst du nicht viel einsetzen, da musst du nicht viel Erdöl für die Farben benutzen. Diese ganzen Argumente, die bringen uns dazu, dass wir so ja ein bisschen einfacher nicht so leuchtend, nicht so strahlend daherkommen, sondern eher die natürliche Art und Weise. Dann hat der Karton in der Vergangenheit auch eine sehr schöne Feuchtigkeitsregulierung. Deshalb bin ich so ein bisschen immer noch enttäuscht, dass wir nicht in den Karton selber verpacken können, denn die Welle konnte Feuchtigkeit aufnehmen und konnte sie wieder abgeben, was eine Plastikverpackung nicht kann. Da setzt sich Feuchtigkeit an der Oberfläche ab, tropft dann wieder auf das Produkt und kann Schimmel erzeugen, den es gar nicht geben würde, wenn wir das in den Karton anbringen würden. Daher kommt eigentlich zu dem Karton. Ich mag es einfach, die auch anzufassen.
Und den Händlern haben die Kartons ohne Plastik auch immer zu arg gekrümelt. Das war auch immer ein Kritikpunkt, dass beim Verkleben eben doch mal dann, wenn man den Karton im Regal bewegt und umgesetzt hat, dass dann halt ein paar Krümel rausgekommen sind und das war auch nicht gewollt. Letztendlich ging es auch dann mal um diesen Mineralöl, Skandal im verwendeten Altpapier im Karton, dass diese sehr minimalen Mineralölreste ins Lebensmittel diffundieren. Da ist man von Zahlen ausgegangen, die völlig irrelevant sind. Aber es hat sich in den Köpfen festgesetzt. Und deswegen war das auch irgendwann nicht mehr gewollt, dass man Produkte direkt in Kartonage umsetzt. Trotzdem wollen die Kunden wissen, wie sieht das Produkt aus. Deswegen Sichtfenster ist einfach ein Muss geworden in den letzten 15 Jahren. Wir hatten dann ganz am Anfang Kartons mit hinterklebtem Sichtfenster. Da sind wir dann wieder bei Verbundmaterial, weil keiner trennt die Sichtfensterfolie vom Karton, bevor er sie wegschmeißt. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir Kartons mit Sichtfenster, lassen unsere Produkte über transparente Schlauchbeutel laufen. Das heißt, wir haben hier eine transparente Folie ohne zusätzlich aufgebrachte Lacke, Druckfarben etc. Da musst du dich ja dann auch in der Sorte festlegen. Unfassbare Mindestabnahmemengen pro Folie. Dann ändert sich irgendwas oder du willst was ändern am Design und dann schmeißt du Kilometer Folie weg. Und dann haben wir gesagt, wir möchten so flexibel wie möglich bleiben. Genau, und haben gesagt, wir bleiben bei unserem braunen Karton mit einem Papierhaftetikett und sind somit flexibel und fallen natürlich auf.
Du hast ja eigentlich, du bist ja die Hübschmacherin der Kartons. und das machst du sehr gut, finde ich jedenfalls. Ihr habt einen sehr hohen Wiedererkennungswert in eurem Auftritt nach außen hin. Ich finde das schon, man sieht das sofort, wenn man mal irgendwo durch so ein Zoofachgeschäft durchgeht und dort seid ihr dann auch gelistet. Ne? Das ist ja auch etwas, alle Zoofachgeschäfte, die zugehören und die kein Bubeck bei sich haben, bitte listet sie, ruft hier an und rein damit. Man sieht sofort, dass es aus eurer Handschrift kommt oder aus deiner Handschrift. Und es gibt so einen schönen Satz, ja? Unsere Verpackung ist keine Verkleidung. Sie ist das Kleid, das passt. Schlicht, funktional und mit Haltung. Bitte, Gina, sag da mal was zu.
Ja, es ist einfach, wie falle ich auf? Und wir sind noch nie damit aufgefallen, dass wir laut geschrien haben oder grell geglänzt haben. Das kann ich auch gar nicht. Also ich habe jetzt gerade unsere neue Produktlinie entworfen.
Ja, schwärm ein bisschen mehr. Komm,
hatten wir ja schon vor ein paar Folgen angekündigt. Jetzt ist es soweit. Die Daten sind im Druck. Und auch da habe ich mich nicht für die quietschigsten Neonfarben entschieden, sondern auch unsere zukünftigen dampfgegarten Nassfutter-Pouches werden optisch dezent wieder zu unseren anderen Bubeck-Produkten passen. Und dadurch wieder harmonisch ins Gesamtkonzept passen. Ja, ich bin vielleicht einfach harmoniesüchtig, glaube ich.
Aber trotzdem kriegst du es ja hin, ne? Das muss man wirklich sagen. Du hast immer wieder, auch wenn der ganz normale Karton benutzt wird, und man sieht ja, dass ihr so was Erdfarbenes dabei habt, ne? So, das ist ja immer wieder so dieser typische Ton. Das ist ja, na gut, wenn ich mir jetzt die Leckerlis angucke, alleine meinetwegen mal den Werwolf, ne? Das die Werwolf-Nahrung, dann ist das ja schon auch hochglänzend. Ne? Da ist ja dann auch schon ein bisschen was anderes. Wie steht's denn mit diesen Farbgebungen da drauf? Ist das denn auch da Nachhaltigkeit? Es ist doch Lack, oder?
Da gehen wir ein bisschen in Lack. Also ganz ohne ein bisschen shiny kommen wir nicht aus.
Beim Leckerchen brechen wir aus. Und ich glaube auch, dass 2026, also ich habe einige Ideen im Hinterkopf, wir werden ein paar Kartons optisch umstellen. Und da habe ich mir überlegt, ein bisschen mehr Farbe ins Spiel zu bringen. Brauner Karton, braunes Etikett. Ich glaube, da darf ein bisschen mehr Farbe ins Spiel kommen. Da bin ich momentan schon am Entwerfen. Genau, aber der braune Karton wird bleiben.
Aber die Farbe jetzt in dem Moment, das auch dort gibt es natürlich riesengroße Unterschiede. Ne? Wenn ich mal ganz so an, ich sag mal, Kalenderhersteller denke, ne? Die haben ja auch Nachhaltigkeit zu leben. Und die müssen ja auch, je nachdem, was der Kunde haben möchte, müssen die auch in ihren ganzen Produktionsverfahren, müssen die auch darauf gucken, dass die Farben nachhaltig sind, dass sie nach Möglichkeit irgendwie so ein Bio-Siegel erfüllen und dergleichen. Das ist doch dann eigentlich für euch auch ein Fakt.
Die Kartonhersteller arbeiten mit gar keinen anderen Farben mehr. Also wenn du einen Kartonhersteller hast, so wie wir, der überwiegend für die Lebensmittelindustrie herstellt, die haben gar keine anderen Farben mehr. Ob das Produkt jetzt direkt in Kontakt kommt oder nicht, die haben sich schon lange umgestellt. Also es gibt im Prinzip keine schädlichen Farben mehr, die in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.
Das jetzt habt ihr dann aber noch ein Produkt, ich muss es leider so nennen, das da völlig aus dem Rahmen springt. Kai lacht schon. An was denke ich?
Die Dose. Ja, genau. Der Dinosaurier.
Der Dinosaurier. Aber es ist ja nur ursprünglich. Ne? Das ist ja nur mal ursprünglich. Also man muss ja überlegen, Bubeck war ja eine Dosenmanufaktur. Ne? Es war ja Konservenfabrik.
Gab es auch mal und das haben wir auch lange gemacht. Wie gesagt, deshalb wollen wir jetzt das, was ich sage, wenn es eine Neuerung gibt, die uns überzeugt, die auch wirklich nachhaltig ist und nicht auf dem Papier nur nachhaltig ist. Also ein schönes grünes Siegel zu haben, ist schön. Aber das bringt uns nichts. Deshalb haben wir auch, setzen wir auch in den Kartonagen, das muss man auch noch dazu sagen, schon von jeher FSC-Material ein. Das heißt, wer kommt aus der nachhaltigen Forstwirtschaft. Dafür sind wir auch mal ausgezeichnet worden von FSC. Das war eine Überraschung. Das ist nämlich nichts, wo man sich dafür bewerben kann. Als Baumfreund haben wir auch ganz stolz, haben wir das aufgehängt für die FSC Waldfreund Auszeichnung, gibt es kein Bewerbungsverfahren und es gibt auch keine Runde, wo man sich bewerben kann. Das kriegt dann, dafür wird man ausgezeichnet. Darauf sind wir, wie gesagt, da bin ich stolz drauf.
Ja, darf sie auch sein.
Kai, der alte Waldfreund.
Der alte Baumfreund.
Der Waldschrat.
Auch der Waldschrat, ja das ist geht ziemlich tief. Also Natur ist nicht für mich nur darauf zu achten, was wir, dass wir den Tieren was Gutes tun, sondern auch die Natur. Ich bin damit aufgewachsen, sorgsam und das hat mir mein Großvater beigebracht, auch achtsam mit der Natur umzugehen. Die gibt dir was, die ernährt dich, also pass auch ein bisschen auf sie auf.
Ja, und was hat die Landwirtschaft oder was hat Corona gezeigt? Wie wichtig ist überhaupt die heimische Landwirtschaft? Wir meinen ja, nur weil die Regale im Supermarkt voll sind, haben wir alles. Aber es ist einfach so wichtig, dass wir Landwirtschaft in Deutschland fördern. Plötzlich ist jeder zum Bauern um die Ecke gegangen und hat seine Kartoffeln direkt geholt, was für den Bauern natürlich auch eine höhere Marge, eine höhere Spannung ermöglicht, als wenn er sie dem Supermarkt um die Ecke verkauft. Da bleibt natürlich viel weniger hängen. Der Landwirt muss auch investieren in neue Maschinen, in Traktor, in Energie. Jetzt hier die große Dieseldebatte hat ja Gott sei Dank jetzt ein Ende genommen. Wir müssen unsere Landwirtschaft, unsere Firmen in Deutschland unterstützen und erhalten. Also Made in Germany, das ist genauso kein Greenwashing. Wenn wir immer meinen, wir kriegen alles irgendwo her, irgendwann halt nicht mehr. Während Corona waren wir froh, dass wir gute Beziehungen zu unseren Lieferanten hatten, sei es unsere Kartonhersteller, die in Deutschland eigene Werke haben und die Pappe selber herstellen. Natürlich haben wir bessere Angebote, wenn wir es aus der Türkei, aus irgendwo, von irgendwelchen Händlern. Es gibt Wege und Möglichkeit, immer noch mehr einzusparen. Aber wenn es dann drauf ankommt, dann ist halt der Händler oder der Hersteller um die Ecke Gold wert. Und das ist auch ein schönes Gefühl gewesen, Wir haben einen gewissen Mehrpreis während Corona für Verpackung, Kartonagen, Folie etc. zahlen müssen. Aber wir haben überhaupt noch was bekommen, weil man eben die Menschen hinter den Firmen noch persönlich kannte. Man hat den Mühlenbesitzer gekannt und er hat uns noch geliefert, obwohl er die Schlangen vor seiner Mühle kaum noch bedienen konnten. Und das ist halt einfach wichtig und das ist ja nachhaltige Geschäftsbeziehung. Wir haben so viele Lieferanten, mit denen wir schon so viele zig Jahre zusammenarbeiten. Und das hat natürlich auch ein bisschen seinen Preis, aber den sind wir bereit zu zahlen und das gehört einfach dazu. Der Standort Deutschland ist einfach wichtig und wir können nicht nachhaltiger handeln, als wenn wir die deutsche Wirtschaft unterstützen.
Definitiv. Regionale Wirtschaft, ich würde es auch sogar noch mal auf Deutschland so genannt, regional. Aber da kommen wir genau zu dem Punkt. Wir werden oft gefragt, warum, wenn ihr so energieeffizient seid, warum ist das Produkt dann nicht noch viel billiger? Man will ja immer billig einkaufen. In was wir investieren, ist in die Menschen, nämlich das Handwerk, also die es herstellen. Da sind wir nicht ganz so nachhaltig. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr Menschen, die das Kilo bewegen von der Rohstoffannahme bis zum fertigen Produkt. Und wir brauchen dann auch viel Zeit und Zeit kostet auch ein bisschen Geld. Deshalb darin investieren wir und das ist der Unterschied zu dem, dass wir auch während der Energiekrise mit den Preisen nicht 40% nach oben mussten, weil die Energie, die wir eingesetzt haben, hat uns ein bisschen was mehr gekostet, aber uns macht mehr aus, dass wir die Menschen, die bei uns arbeiten, ordentlich bezahlen für die Arbeit, die sie hier tun. Und dann auch noch die Rohstoffe, die wir beziehen, die wir regional beziehen und nicht aus China uns günstige Ware kommen lassen. Das ist der Unterschied zwischen nachhaltig wirtschaften und billig herstellen.
Aber man darf ja auch nicht vergessen, die Nachhaltigkeitsziele, deren sind ja 17, die beinhalten ja genau das, was du gerade sagst. Ja, das ist ja auch das, was dann letztendlich hinter auch einen Preis ausmacht, einen Gesamtpreis, den ihr ja auch irgendwo für das haben müsst, um euer Produkt ordentlich nach vorne zu bringen. Genau. Wenn ich mir das angucke, ist es keine Armut, ist es kein Hunger. Gesundheit und Wohlergehen, ja, die 17 Ziele, das ist hochwertige Bildung. Eine Geschlechtergleichheit soll damit dementsprechend ausgeglichen werden. Sauberes Wasser und Sanitätsversorgung. Dann haben wir bezahlbare und saubere Energie. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinschaften, nachhaltiger Konsum und Produktion, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben unter Wasser, Leben an Land, Frieden, Gerechtigkeit, starke Institutionen und zum Schluss Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Das ist gewaltig und das musst du ja irgendwo in einen Preis pressen.
Musst du in einen Preis pressen, aber das musst du auch leben. Ja. Und so wurde ich aufgezogen, dass wir das auch leben, besonders partnerschaftlich miteinander umgehen. Das versuche ich mit denen, von denen wir die Produkte bekommen. Bekomme das zum Teil auch wieder zurück an die wir verkaufen.
Ja. Aber das wird ja schnell vergessen. Ich als Verbraucher oder sag mal als Hundehalter gehe hin und sage, ich brauche ein adäquates Hundefutter. Und da gucke ich natürlich in meinen Geldbeutel und denke nicht daran, dass ihr so etwas im Hintergrund habt, was ihr erfüllen sollt. Sondern ich gucke einfach daran und sage, es muss toll sein, es muss gut sein. Vielleicht sogar noch, dass irgendwo gesagt wird von einem Stiftung Warentest oder was auch immer, dass es dementsprechend ausgewogen, was die Ernährung angeht.
Aber glaube ich nicht auf Stiftung Warentest
setzen. Aber so guckt doch der Hund. Hundehalter, ne? Also die meisten jedenfalls.
Sie verlassen Hundefutter. Hundefutter wird von Stiftung Warentest nach 4 Kriterien bewertet. Also
anderes
weniger
Thema.
Kriterien als für Thema. Ein Handy. Ich glaube, es wird mit 20 Kriterien bewertet. Also
Aber das ist ein anderes Thema.
Red
das ist
Flag.
Genau das, ne, wo, ich, deswegen habe ich sie aufgezählt. Es ist eine Menge, auf das ihr achten müsst. Es geht ja nicht nur, dass ihr toll einkauft. Es ist ja nicht nur, dass ihr toll produziert, dass eure Kartons verwendet werden. Dementsprechend auch auf die Pouches jetzt geachtet wird bei der neuen Produktlinie. Und auf der anderen Seite der Gigant. Die Dose läuft nach wie vor natürlich mit. Aber alles in allem, seid ihr nachhaltig gut aufgestellt?
Die Dose kann, also wenn die Pouches auf dem Markt sind, werden wir sehen, was der Kunde entscheidet. Entscheidet er sich weiterhin für die Dose und sagt, das ist mir egal, wie viel ich da verwende. Also da sind wir auch ein bisschen, wir müssen auch irgendwo auf dem Markt bleiben und wir werden nicht aufhören, damit, wenn wir das, was drin ist in der Dose, immer noch für gut befinden, die Dose weiter zu haben. Wenn der Kunde aber sagt, okay, ich möchte noch ein Kriterium weiter, dann kann er auf die Pouches umstellen. Und wenn die gesamte Kundschaft sagt, das ist cool, das würde ich gerne mitgehen, kann es auch sein, dass die Dose bei uns stirbt. Aber das entscheidet wie immer der Kunde.
Und vielleicht am Ende auch der Preis. Also wir können jetzt schon sagen, die Pouches werden leider nicht günstiger als die Dose, auch wenn sie weniger Energie verbrauchen. Es ist trotzdem ein sehr aufwendiges Verfahren.
Das Faktor Mensch.
Genau, das Dampfgaren, der Faktor Mensch. Die Inhaltsstoffe sind nochmal anders. Aber wir haben hier natürlich, also wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dann kann man natürlich auch über die Gesundheit sprechen. Wie nachhaltig ernähre ich mich? Ernähre ich mich gesund? Muss ich im besten Fall weniger zum Arzt? Trifft auf uns alle zu. Je weniger wir hochverarbeitete Lebensmittel konsumieren, umso besser geht's uns in der Regel. Umso besser geht's unserem Darm. Zählt für mich auch zum Thema Nachhaltigkeit. Nicht nur Verpackung, nicht nur Müll, sondern wie wird das hergestellt, was ich zu mir nehme. Und ich meine, in der Humanernährung häufen sich gerade die Artikel über die Nebenwirkungen oder die Auswirkungen von hochverarbeiteten Lebensmitteln, das ganze Convenience-Food, noch schneller in der Herstellung. Wir merken es ja schon. Wir vertragen kein Weizenbrötchen mehr aufgrund von Enzymen und Backtriebmitteln und noch weniger Zeit und noch schneller aufgebacken. Man kann mal den fertigen Pizzaboden kaufen. Wir essen auch mal Maultaschen aus der Packung. Aber die Dosis macht das Gift und so ist es halt auch beim Hundefutter. Natürlich Autoklavierung, die Dosenherstellung, das ist schon ein sehr langer Prozess, der benötigt wird, um am Ende die Dose haltbar zu machen. Stellt jetzt keine Gefahr für den Hund her. Das ist trotzdem noch ein tolles Futter. Aber mit dem Dampfgarverfahren habe ich halt viel weniger Zeit, viel weniger Dampf, Druck investiert und da kommt natürlich ein ganz anderes Produkt raus. Das sieht ganz anders aus, das riecht anders. Also unsere Bürohunde sind total begeistert.
Nicht nur die.
Ich meine, die fressen auch unsere Dosen gern, darum geht's
nicht. Meinst du den Inhalt? Ansonsten würde ich mir Sorgen machen.
Aber es ist halt nochmal ein weiterer Schritt, um unsere Philosophie, die Philosophie von Bubeck eben weg von dieser hochverarbeiteten Lebensmitteln wegzugehen. Extrusion versus Backen, wer sich dafür interessiert. In unserem Ratgeber auf der Homepage unter Ernährung Hund haben wir unzählige Artikel zum Thema Darm, Leaky Gut etc. Was macht dieses Fast Food mit dem Hundedarm? Wer sich jetzt noch nicht mit dem Thema Darm beschäftigt, es ist wirklich in aller Munde. der Darm ist an so vielen schuld, wenn man das sagen darf. Aber es gibt eben auch Hinweise. So tolle Podcast-Folgen über das Thema resistente Stärke. Wie kann ich mein Darmmikrobiom stärken? Also, ich kann nur sagen, hört euch durch, lest uns durch. Viele Artikel sind mittlerweile auf der Homepage auch als Hörversion möglich. Kai schreibt immer sehr viel und sehr lang. Wir haben manche Folgen in 15 Minuten Hörspiel quasi zusammengefasst. Also ja, ich denke mal, Thema Ernährung, Nachhaltigkeit, Inhaltsstoffe, Verarbeitung ist auch extrem wichtig in der Zukunft.
Aber fassen wir doch einfach zusammen, so zum Ende des Themas Nachhaltigkeit. Ihr klebt da nicht nur ein grünes Blatt auf eure Säcke und auf die Verpackung, oder Kai?
Das ist uns sehr wichtig, dass das nicht ein Feigenblatt der Scham sein soll, sondern ich bin dafür, es wirklich zu tun, wirklich dafür einzustehen, da Energie zu verwenden, wo es nötig ist und da Energie einzusparen, wo man es kann. Mit jeder Erneuerung, mit jeder technischen Erneuerung kann man auch das weniger besser machen. Also es gibt in Deutschland kaum ein Land auf der Welt, das so effizient Energie einsetzt. Und ich glaube immer noch, dass noch Luft nach oben ist. Dass man bestimmt noch bestimmte Prozesse noch mal verbessern kann. Und das werden wir auch tun. Aber wir werden nicht uns irgendwelche Zertifikate im Ausland holen, um zu sagen, dass wir nachhaltig sind, sondern wir werden es einfach tun.
Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Hast du sehr schön auswendig gelernt.
Das liegt in der DNA und das wird nicht auswendig gelernt. Da werde ich ganz nervös, wenn jemand das zu mir sagt. Ich lerne das auswendig. Ich bin kein Werbesprecher, deshalb ja.
Okay. Herzlichen Dank. Das ist eine schöne Rundumsicht gewesen. Ganz einfach mal in eure kompletten Prozesse. Ja, das ist ja auch etwas, was du so normalerweise, ich sag mal, bei einem Lebensmittelhersteller für Hunde oder für Tiere gar nicht mitbekommst, ja. Aber das hier hat jetzt mal wirklich gezeigt, worauf ihr alles achtet. Das ist schon ein wichtiger Punkt.
Ich habe zum Schluss auch noch ein schönes, nicht auswendig gelerntes, sondern abgelesenes Zitat. Das hängt hier direkt neben meinem Schreibtisch. Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ich denke mal, so kann man die Geschichte von Bubeck auch nochmal in einem Satz zusammenfassen. Tolle Ideen werden wir umsetzen, wenn sie Sinn machen, aber wir werden keinem Hype blind folgen. Darauf können sich unsere Kunden auf jeden Fall verlassen.
Okay, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Seit 1893 Ofen an Teig bereit. Hände wissen, was sie tun. Ehrlich seit der ersten Zeit. Hund im Kopf bei jedem Schritt. Stein und Hitze, Duft vom Brot. Keine Show und keine Tricks. Wir backen, was wirklich lohnt. Kein Trend, der uns heute macht. Wir standen hier, als keiner tat, bevor der Trend zu grollte. Hatten wir die Schienen schon gelegt, Tag für Tag. Liebe auf den ersten Knall, aus dem Ofen in der Nacht. Wir waren da, als man die Schienen legte. Und wir legten sie mit. Bubeck füttert die Hunde. Seit 1893 kopiert vielleicht auch nie erreicht. Handwerk schlägt heim. Bubeck füttert die Hunde. Bubeck, erster Krach. Langsam schonen Stein auf Stein. Zeit ist Zutat, die man schmeckt. Wer nur laut die Trommel rührt, lernt nie wie Teig.
Nahrung geht. Na, vom Blick zum Hund. Wir sind da, seit's Futter gibt. Und treu seit jeher, Stund um Stund. Für jede Pfote, die vertraut. Für Zähne, Herz und Bauch. Für Menschen, die der Verantwortung und nicht dem Boss was trauen. Der Leuchtturm steht im größten Sturm. Seit ewig Kerzengard. Er leuchtet in den Hafen. Gute Nahrung, fern von jedem Modepfad. Wir bleiben, wie wir immer sind. Ofen warm und klar. Erster Knack und jeder weiß, das ist Bubeck Jahr für Jahr. Liebe auf den ersten Knack, aus dem Ofen in den Nacht. Wir waren da, als man die Schienen legte, und wir legen sie mit. Bubeck füttert die Hunde seit 1893. Kopiert vielleicht, doch nie erreicht. Handwerk schlägt heiß.
Das war Betreutes Füttern mit Bubeck, dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.